Und dann fragst du dich, wie lange ist das eigentlich her gewesen? Vielleicht habt ihr das eben auch gedacht, als wir die Bilder gesehen haben. Die Karen hat das ganz tricky gemacht, da war alles in der richtigen Reihenfolge, aber manches war auch thematisch. Und da habe ich kurz auch überlegen müssen, wann war eigentlich was? Und da war so viel, ja, die Jugendfaschingsfreizeit im Westerwald, die Bibeltage mit Andreas Klotz, Himmelfahrt im Grünen, der BU-Abschluss, das Gemeindeforum mit Thomas Jeising und so weiter, die Taufe von Eckhard und Janis, ja, und auch von Daniel übrigens in der Uniklinik, kurz bevor er dann zu unserem Herrn heimgehen musste, durfte, aber in seinem jungen Alter. Ja, so manches schöne und auch traurige Ereignis, das Sommerfest, der Urlaub, Spritpreise über 1,90, ich weiß nicht, an was ihr da so alles denkt, vielleicht auch eine Erinnerung an das Gläschen Sekt am letzten Jahreswechsel. Und dann seid ihr bestimmt ganz sicher, so wie ich, das war alles erst letzte Woche. Also das ist doch alles noch nicht lange her und doch ist schon ein Jahr vorbei. Und wenn man dann noch so einen Jahresrückblick anschaut, vielleicht auch im Fernsehen, dann denkst du bestimmt, ja boah, das war ja auch noch alles 23. Das furchtbare Erdbeben in der Türkei oder die Trockenzeit im Frühsommer, bevor es dann angefangen hat zu schiffen und hat nicht mehr aufgehört. Ja, also es waren viele Extreme, auch beim Wetter, die Überflutungen in Griechenland und Libyen. Deutschland gewinnt die Basketball-WM, falls sich jemand noch erinnert. Ja, oder plötzlich fehlen 60 Milliarden, für die man ausnahmsweise mal kein Sondervermögen aus dem Hut zaubern konnte. Aber auch furchtbare Kriege, das Massaker in Israel und der nachfolgende Krieg. Es ging hin und her, Schönes und Trauriges. Schön auch, dass einige Kinder in unserem Umfeld geboren wurden. Gerade sind noch mal zwei dazugekommen. Kinder sind geboren worden. Andere haben das Laufen lernen gelernt oder das Laufen gelernt oder sind in die Schule gekommen. Ja, und so einige gute Bekannte und Freunde waren vor einem Jahr noch dabei und sind inzwischen von uns gegangen. Du merkst, das war alles sehr dicht und voll. Und vielleicht ist auch gerade deshalb so ein Jahr wie im Flug vergangen. Phasenweise kam es mir vor wie so ein Dauerlauf ohne Pause. Wie so ein Bergbach, der von einer Stufe rund in die andere stürzt und ganz wild durch Schluchten schäumt. Und dann musste ich denken, ja, und wie schön ist es, wenn man dann sieht, wie so ein Bach irgendwann mal in so einen See mündet. Und dann wird alles ruhig und still. Und wie wohltuend ist es auch in unserem Leben, wenn wir ab und zu mal innehalten können. Wie gut tun Tage, an denen man nicht ständig ans Morgen denken muss. Und noch besser sind die Zeiten, die wir ungestört mit unserem Gott im Gespräch verbringen können. Auch mal wirklich alleine, ohne Zeitdruck. Ohne zu meinen, dass man auch da gleichzeitig schon wieder was anderes tun könnte. Es ist ja inzwischen schon üblich oder es gehört zum guten Ton bei Christen, dass sie sagen, welche Zeiten sie alle fürs Gebet nutzen. Ja, das Autofahren, das Putzen, ja, vielleicht auch beim Rasenmähen, weil sonst die Zeit zu knapp ist, habe ich mich gefragt, weil sie uns sonst fehlt, mal wirklich zur Stille zu finden. Also ich finde das ja nicht falsch, es ist ja gut, ja, wenn man Zeiten nutzt, wenn man das auch kann parallel. Aber können wir uns wirklich nur noch solche Multitasking-Gebete erlauben? Oder sollten wir vielleicht auch im neuen Jahr mal ganz bewusst Zeit nehmen? Zeit, die wir alleine mit Gott verbringen. Mal wieder ist es David, der uns zeigt, dass es auch anders geht. Ich finde, dass man vielen seiner Gebete und Liedern, seinen Psalmen abspürt, dass er sich dafür Zeit genommen hat, dass er nachgedacht hat. Er hat nachgesinnt über Gott und über sich selbst. Ein schönes Beispiel dazu ist Psalm 31, aus dem lese ich heute Abend mal ein paar Auszüge. Ein Psalm Davids vorzusingen. Ich lese jetzt noch ein paar Verse mehr, als hier eingeblendet sind. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Dann ein größerer Sprung in Vers 15. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Ich finde das so ein echter Schatz aus Davids persönlicher Zeit mit Gott. Und der Psalm ist sehr persönlich, auch wenn es später und bis heute von unzähligen Menschen nachgebetet und nachgesungen wurde. Wir sollten uns im neuen Jahr wieder mehr solcher Zeiten nehmen, wie David das getan hat. Auch Gebetsveranstaltungen sind wichtig und gut. Besondere Gebetsgemeinschaften, auch wie wir sie eben hatten, sind sehr schön und gut. Aber auch das ungestörte Alleinsein mit Gott ist sehr wichtig und manchmal sogar noch wichtiger. Was mich an diesem Psalm besonders bewegt hat, das möchte ich zum Abschluss eines irgendwie hektischen und ereignisreichen Jahres nochmal mit euch teilen. Auch und vor allem als Erinnerung an das Großartige, was unseren Gott ausmacht, dass es uns dankbar stimmt und dass es uns auch eine Hilfe ist zum Gebet im neuen Jahr, von dem wir ja nicht wissen können, ob es entspannter wird als das letzte oder ob es vielleicht noch hektischer wird und noch schlimmer kommt. Wir wissen es nicht. Entscheidend ist, dass wir in diesem Jahr auch wissen, bei wem wir geborgen sein dürfen. Herr, auf dich traue ich, sagt David hier. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal Gott gesagt, dass ich ihm voll und ganz vertraue? Und warum eigentlich? Ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch mal vor Augen halten, dass wir mit Gott wirklich im Gespräch sein dürfen, dass wir mit ihm reden, dass wir uns auf ihn hin ausrichten dürfen und ihm auch sagen, was uns bewegt, dass wir ihm auch sagen sollen und dürfen, was wir an ihm schätzen und was wir an ihm haben. Und dass wir ihm auch vertrauen, gerade wenn es anders kommen sollte, als ich mir das erbeten habe. David erinnert mich in dem Zusammenhang an eine Wesenseigenschaft Gottes, die mir eher als letztes in den Sinn kommen würde, wenn ich an meine persönlichen Bitten denke. Gottes Gerechtigkeit. Die ist tatsächlich ein Schlüssel, der Schlüssel für Gottes Eingreifen in dieser Welt und auch der Schlüssel für sein Eingreifen in mein persönliches Leben. Da muss mir sein Gerechtigkeitsverständnis nicht immer passen oder es muss mir auch nicht immer einleuchten. Trotzdem ist Gottes Gerechtigkeit der Schlüssel für die Befriedung unter uns Menschen und für den Frieden in meinem Herzen. Nur wenn Gott selbst Recht schafft, dann werden auch die Richtigen zur Rechenschaft gezogen. Und wenn er mich selbst begnadigt und gerecht spricht, dann kann mein Herz auch wirklich zur Ruhe kommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass kein Unrecht in dieser Welt getan wird, das nicht früher oder später aufgedeckt wird von Gott, der für ein gerechtes Urteil sorgen wird. Mich tröstet das sehr, weil man ja manchmal fast platzt. Ja, man würde am liebsten selber reinhauen und weiß nicht mehr, was man tun soll. Aber verlasst euch drauf, unserem Gott entgeht kein Unrecht in dieser Welt. Mich tröstet das und es macht mir Hoffnung, so wie es David Hoffnung gemacht hat. Gottes Gerechtigkeit und nicht eine selbst erfundene bessere Weltordnung oder besser verteilte Waffen in der Welt werden am Ende unsere Rettung sein. Und das lässt Gott schon durch Jesaja ausrichten. Ich zitiere mal aus Jesaja 51 ab Vers 4. Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute, denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich sehr bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Und dieses heilsame Recht Gottes, das ist ja schließlich durch Jesus in die Welt hineingebracht worden. Für jeden, für alle zugänglich. Paulus fasst das so zusammen in Römer 3, Vers 24. Sünder, und das sind wir ja ausnahmslos alle, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Wieder David, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends oder hilf mir so schnell wie es geht. So betet David hier weiter. Er bittet Gott ganz kindlich um ein offenes Ohr. Ja, das hat unser Gott, der uns nicht nur sieht, wie es die Jahreslosung ausdrückt, sondern der uns auch hört. Und wenn David nicht fest damit gerechnet hätte, dass Gott ihn sieht und dass Gott ihn hört, dann hätte er gleich mit dem Psalm aufgehört. Dann hätte er nicht so weiter gebetet wie hier. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. David erwartet Gottes Halt und Schutz für sein Leben und er erwartet auch Gottes Führung und Leitung. Und das als König, der ja seinem Volk vorangehen muss. Er weiß, dass er selbst diese Leitung Gottes für sich nötig hat. Und David ist sich sicher, dass Gottes Name, ich bin da oder ich bin für dich da, dass es auch gleichzeitig eine persönliche Zusage für ihn ist. Und man merkt ihm das an, in allen seinen Psalmen, aber hier besonders, dass ihn eine tiefe Freundschaft und Vertrautheit mit Gott verbindet und daraus schöpft er seine größte Kraft. Diese Freundschaft mit Gott bedeutet, dass er in keiner noch so aussichtslosen Lage allein dasteht oder ein gottverlassener Mensch sein wird. In allen Entscheidungen, die er treffen muss, will er unbedingt von Gott geleitet und geführt werden und setzt hier nicht auf seine Machtposition oder auf sein Bauchgefühl. Da weiß er ganz genau, dass ihm selbst als König Israels oft genug der Durchblick fehlt. Was für ein kluges und demütiges Gebet für einen König, finde ich. Und dann klagt er Gott auch seine gerade verzweifelte Lage sehr konkret. Du wollest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir heimlich stellen. David fühlt sich bedrängt, David wird angefeindet. Ja, er hat Angst und er spricht diese Angst aus. Aber er verliert sich nicht darin, sondern er lenkt gleich wieder seine Gedanken auf Gott als seinen Retter. Gottvertrauen ist bei ihm das stärkste Mittel gegen Selbstmitleid. Denn du bist meine Stärke, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist keine fatalistische Schicksalsergebenheit, sondern das ist begründete Hoffnung. Er sagt nicht, du mögest meine Stärke sein, sondern du bist es. So sieht's aus. David weiß schon vor der Lösung eines Problems, dass er ein Erlöster ist. Und da baut er seine Hoffnung auf eine Tatsache, die Gott geschaffen hat. Was sollen ihm die Fallen, die ihm seine Gegner stellen, denn eigentlich anhaben können, wenn Gott in der Lage ist, daraus zu befreien? Was sollen ihm seine eigenen Fehler anhaben können, wenn Gott barmherzig ist und ihn wieder zurechtbringen will? Und ich finde, die ganze Geschichte Israels, inklusive der Zeit Davids, bezeugt diese Fähigkeit Gottes, zurechtbringen zu können. Und das in Kombination mit seiner Geduld und vor allem mit seiner Treue. Was Gott zugesagt hat, das hält er. Und wenn er vergibt, ist darauf Verlass. Daran besteht auch für David nie ein Zweifel. Deshalb traut er sich immer wieder zu Gott hin, selbst wenn er selber furchtbar versagt hat. Ich wünsche uns, dass uns das einfällt im nächsten Jahr, wenn wir mal wieder so richtig ins Fettnäpfchen gegriffen haben, dass wir das nicht vertuschen und verschleiern wollen oder die Zeit wird das schon irgendwie regeln, sondern dass wir zu unserem Gott fliehen und ihm diesen ganzen Mist einfach hinlegen und ihn um Vergebung bitten. Bei Gott ist unser Geist gut aufgehoben, auch unser manchmal ziemlich verwirrter Geist. Und dieses Grundvertrauen, das will ich mir von David abgucken, egal wie es mir geht, egal wie ich mich fühle, egal wie schuldig ich geworden bin, ich darf damit zu meinem Gott kommen. Ich darf ihm die ganze Verwirrung meiner Gedanken vorlegen, meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel. Wenn ich die Welt und manchmal auch mich selber nicht mehr verstehe. Und es werden natürlich auch im neuen Jahr mit Sicherheit wieder Dinge dazukommen, die ich noch weniger verstehe. Dann will ich aber aufhören zu grübeln und lieber neu dankbar und zuversichtlich auf das schauen, was Gott längst getan hat, auch längst für mich getan hat. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das hat Zukunft. David scheut sich in diesem Psalm nicht, dann auch immer wieder seine eigenen Schwächen und Ängste offen anzusprechen. Er weiß, dass er damit seinem Gott in den Ohren liegen darf. Und er weiß, dass Gott ihm zuhört. Die folgenden Verse klingen deshalb wie so ein tiefes Durchatmen im Gebet, besonders ab Vers 8. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Auf dem Hintergrund dieser Angst wird der weite Raum, den Gott ihm eröffnet, umso weiter. Auf dem Hintergrund seiner Ängste, wegen seiner Bedränger und wegen seiner eigenen Unfähigkeit wird Gottes Güte umso befreiender und die Freiheit, die er uns schenkt, wird riesengroß. Gott will, dass wir durchatmen können, dass wir in seiner Gegenwart Luft holen können. Und dann folgt einer längeren Klage über sich selbst und über seine Bedränger der endgültige Durchbruch in diesem Psalm ab Vers 15. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, damit meint er sich hier selbst. Hilf mir durch deine Güte. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das haben wir 2023 auf so mancher Beerdigung gesungen. Aber das ist doch eine Feststellung, die mitten ins Leben gehört. Sie gilt in Freude wie im Leid, ob im vergangenen oder im kommenden Jahr. Die Tatsache, dass Gott über meine Lebenszeit verfügt, das macht mich froh und gelassen. Selbst wenn es in dem einen oder anderen Fall die eigenen Ärzte nicht mehr sein sollten. Aber wenn ich weiß, dass mein Herr meine Lebenszeit in seiner Hand hält, dann kann mich das ganz ruhig machen. Die Tatsache, dass er mich vor den übelsten Feinden, auch vor denen in mir selbst, längst erlöst und gerettet hat, das macht mich zuversichtlich und froh. Das Licht seines Antlitzes bedeutet hier nichts anderes, als dass Gott uns ganz nahe und mir persönlich zugewandt ist. Sein unendlich gütiger und barmherziger Blick vertreibt alle düsteren Gedanken. So ist es auch bei David, so hat er es immer wieder erlebt. David hat diese Güte Gottes zigmal in seinem bewegten Leben erlebt und er besingt hier mit besonders schönen Versen diese Erfahrung. Und dann erst ganz am Schluss von diesem Psalm gibt er das, was er von Gott erkannt hat, bewusst als Trost und Ermutigung an uns alle weiter. Vers 20, wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen. Liebt den Herrn alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Also, mit dem Wissen um diese große Güte Gottes darf ich nun dankbar auf ein durchaus turbulentes Jahr zurückblicken. Ich möchte aber im Hinblick auf diese Güte Gottes vor allem auch wieder zuversichtlich ins neue Jahr gucken. Das wünsche ich uns allen. Ich wünsche uns, dass selbst wenn neue dunkle Schatten aufziehen, sollten wir uns zusammen mit David wieder an Gottes uns liebevoll zugewandtes Gesicht erinnern. Gott ist uns nah. Also werden wir allen Grund haben, uns zu freuen und fröhlich zu sein. Amen.